Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per, eigentlich ist es immer mit einer meiner Lieblingsfolgen des Jahres, wenn ich ehrlich bin. Die Halftime Awards. Kann man sich schön tief reindenken in Szenarien, die dann eh zum Saisonende wieder ganz anders sind. Das finde ich ganz toll. Mhm. Ich muss ehrlich zugeben, dieses Mal hat es mir gar nicht so viel Spaß gemacht wie sonst, weil ich das Gefühl hatte, manche Awards sind sehr klar und es gibt gar keine anderen Kandidaten und manche Awards sind so konfus, dass ich gar nicht so wirklich weiß, was ich sagen soll dazu oder wer da meine Kandidaten wären. Wie ging es also, in der Vorbereitung?
Grundsätzlich bin ich auch großer Fan davon, die Sendung zu beginnen mit, also das, was wir jetzt gleich machen, macht eigentlich sehr wenig Spaß und es ist viel schlechter als normalerweise. Das finde ich
schon mal. Zum Zuhören macht es natürlich Spaß. Zum Vorbereiten, das ist sein Punkt.
Ja, ich bin gespannt. Also nachdem du mich ja letztes Jahr verunsichert hast mit Jan Wesley als MVP, habe ich, also ich denke auch, dass es das ein oder andere geben wird, was recht klar ist. Aber so ganz sicher war ich mir dann doch nicht, weil es immerhin Basti Ulrich ist. Und Basti Ulrich ist ab und zu mal konträr und frech und einfach auch mal denkt außerhalb der Box. Von daher lasse die Spiele beginnen, Bastl.
Ja, dieses Mal ist es nicht so weit out of the box gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich aber auch dieses Mal nicht so wirklich viele Alternativen sehe. Ich würde sagen, den MVP, den sparen wir uns mal auf. Unserer bisherigen etwas mehr als Halbserie in der Euroleague. Mhm. Ich würde mal beginnen, wenn es dir recht ist, mit dem Defensive Player of the Year Award. Ein Award, mit dem ich gewisse Schwierigkeiten hatte, Alternativkandidaten zu finden zu Eddie Tavares. Es ist leider der langweilige Pick, aber ich habe das Gefühl, auch der richtige Pick in dieser Saison.
Ja, für mich musst du da fast, ich glaube, wir haben auch schon diverse Rants gehabt zu, wie viel wichtiger der Anker unter dem Korb ist, als vielleicht ist auch manchmal der augenscheinlichere, spektakulärere Guard-Verteidiger, der irgendwie 8 grandiose Slides hat und dann dem Gegner den Ball entreißt, à la Jaren Grant oder wem auch immer. Aber ich habe für ihn schon argumentiert, für Walter Tavares regelmäßig und ich glaube, bis er sich gar nicht mehr bewegen kann, wird es auch mein Pick bleiben. Also deswegen können wir auch recht schnell diese sehr langweilige Straße verlassen, wenn du möchtest. Oder möchtest du noch ein paar bisschen deinen Hintergrund geben, warum er es ist? Auch wenn er regelmäßig aussieht, als würde er humpeln und Real Madrid die erste Hälfte der Spiele, der Saison viel zu viele Spiele verloren hat. Und trotzdem ist er deine Pick, weil?
Weil Real Madrids Defensive mit ihm die mit Abstand beste der Liga ist. Ich habe mir so ein paar Lineup-Stats rausgesucht. Ja. Das meistgespielte Lineup, das sie haben tatsächlich, lautet diese Saison Campazzo, Deck, Hezonja, Yui, Tavares. In diesem Lineup haben sie ein Defensivrating von 81,8. Das sind ungefähr 20 Punkte unter der besten Defense der Liga im Schnitt, die sie da zulassen. Natürlich ist da vor allen Dingen Eddie Tavares der absolute Anker. Diese Impact-Metriken sind immer so ein bisschen schwierig, aber mit ihm das Defensivrating 18,4 Punkte besser. Normalerweise führt die Liga an in Stopprate, also wie oft er den Angreifer tatsächlich verteidigt bekommt. Er führt die Liga an in Blockrate, das ist ja auch mittlerweile nichts Überraschendes mehr. Real Madrid lässt ohne ihn eine Zweierquote zu, von 57%, was sehr viel ist, und mit ihm eine Zweierquote von 47%, was sehr wenig ist. Also man wird ohne Eddie Tavares zu einer ziemlich schlechten Defense tatsächlich, aber mit Eddie Tavares ist man so überragend gut, dass es dann insgesamt immer noch für die zweitbeste Defense der Euroleague reicht. Und da sehe ich nicht wirklich einen Spieler mit einem ähnlichen Impact. Ich muss natürlich dennoch, habe ich das Gefühl, noch ein paar Namen mit reinwerfen, die jetzt aber in einer Wahl von mir auch nicht unbedingt die Stimme bekommen würden. Aber man muss natürlich zur besten Defensive der Liga schauen, zu Žalgiris Kaunas. Da gab es für mich, wenn dann nur einen Kandidaten, der vielleicht so ein bisschen hervorsticht. Das ist Anas Butkevičius, der ja eigentlich ein reiner Verteidigungs- und Defensivexperte ist in dieser Zuordnung unter Andrea Trinchieri, tatsächlich bessere defensive Impact-Metriken noch mal hat als Eddie Tavares individuell. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, die sind immer so ein bisschen schwer zu bewerten in einem Vakuum. Haben wir auch noch lange den AS Monaco angeguckt? Oder die AS Monaco? Die Königlichen? Na, die Königlichen sind ja real. Was ist dann die Fürstlichen wahrscheinlich am ehesten?
Aber die Fürstlichen, herrlich. Das finde ich sehr gut. Die AS einfach, ja.
Die AS. Und da konnte ich mich nicht wirklich entscheiden zwischen, also meine Kandidaten wären Papagiannis, Alpha Diallo und Jaron Blossom Game tatsächlich. Blossom Game und Papagiannis haben sehr, sehr gute defensive Impact-Metriken. Alpha Diallo interessanterweise überhaupt nicht. Also die Mannschaft wird schlechter defensiv mit ihm auf dem Parkett. Deswegen auch so ein bisschen noisy, weil wenn man dann das Spiel anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass das so wirklich der Fall ist. Aber es war mir alles zu unklar. Der Einzige, den ich noch auf dieselbe Stufe wie Butkevicius packen würde, aktuell wäre tatsächlich Mikael Jantunen von Paris. Die sind Vierter in Defensivrating. Und er ist in diesem System tatsächlich auch 3-and-D-Guy. Ne? Das ist seine Rolle, auch wenn er seine Dreier vielleicht nicht ganz so trifft, wie man das erwarten kann von ihm. Auch mit ihm wird die Defensive um 20 Punkte im Schnitt besser bei Paris, aber keiner von denen so klar wie Eddie Tavares. Aber das wären noch so die Nebennamen. Weiß nicht, ob dir noch jemand einfällt spontan.
Nee, mir fällt keiner mehr ein. Aber ich glaube trotzdem, bin ich über gestolpert, dass die Spieler vergeben ja auch quasi Awards. Tavares war da auch auf der 1. Interessanterweise Walk-Up nicht mal unter den ersten 5, der den Award ja letztes Jahr gewonnen hat. Aber ja, wie gesagt, für mich ist es, für meine Augen ist es immer noch oft Grant. Ich gucke ihm am liebsten zu, glaube ich, bei der Defensive. Walker auch gucke ich sehr gerne zu bei der Defensive. Jantun, ich finde es toll, dass wir auch mal über solche Leute sprechen können, die ja sonst hier wenig Erwarnung finden. Aber hätte jetzt der Eye-Test für mich, ist er mir, glaube ich, tatsächlich noch nie aufgefallen so richtig. Aber ja, für mich Tavares, wunderbar. Ich bin sehr glücklich mit dem, was du da präsentierst. Ich finde es ein bisschen schade, dass du Alpha Diallo schon einen kleinen Messerstich versetzt hast, weil ich hatte noch Großes mit ihm vor heute.
Ja, seine offensiven Metriken sehen sehr gut aus. Also falls du dir das da aufbewahrst. Bei Olympiakos liegt es vielleicht auch daran, diese Saison. Ich habe natürlich auch Walk-Up angeguckt, Fall angeguckt, aber die sind halt einfach 9. in Defensivrating. Für mich ist eine der Voraussetzungen tatsächlich dafür, dass du in Frage kommst für Defensive Player of the Year, dass du eine Top 5 Defense brauchst. Sonst, ne? Also ansonsten könnten wir jetzt auch Nicola Babb heranziehen. Der hat individuell auch fantastische Werte, relativ zu der sehr, sehr schlechten Defensive, in der er spielt. Aber das ist dann nicht genug für mich, um Defensive Player of the Year Kandidat zu sein.
Naja, ich glaube, am Ende ist es dann ja wirklich auch das so ein bisschen, was wir beschreiben. Der Guard, der fantastische defensive Guard, hat einfach weniger Chancen, die Defensive der gesamten Mannschaft maßgeblich zu verändern, meiner Meinung nach. So, ja. Und das kann ein Tavares eher. Ein Tavares kann auch gefühlt mit 4 Pfeifen verteidigen und es wird eine akzeptable Defense sein. Und das kann eben ein Guard, kann das nicht.
Hast du denn einen bestimmten Award, den du gerne als nächstes besprechen würdest, Per?
Nee, wir könnten von mir aus jetzt direkt ins Team einsteigen, glaube ich. Ins First
Team. Oh, wow. Ins First Team.
Ja.
Oh, da kommen wir jetzt schon zu schweren Kopfschmerzen, die ich hatte.
Ich finde es ziemlich chalkig. Ich glaube, auch der unwissendste Euroleague-Fan könnte sich ein First Team zusammenstellen und es würde sich wahrscheinlich mit meinem decken. Wow. So einfach gestrickt bin ich.
Da bin ich mir jetzt schon wieder nicht so ganz sicher. Ich habe lange gehadert, gezögert, gekämpft und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Zusammenstellung jetzt die ist, die ich haben möchte. Aber bitte, Per, dann sag uns mal, wer bei dir mit drin ist.
Wollen wir kurz umreißen, wie bist du? Du bist einfach wirklich nur so mehr oder weniger Position und dann einfach so gut wie möglich, oder kommt da noch so mannschaftlicher Erfolg, kommt da, die müssten zusammenspielen können, müssten da irgendwas, wollte es ein richtiges, logisches Team sein? Wer bist du? Wer bist du, Basti Ulrich?
Ich bin überhaupt nicht Teamlogik, gar nicht. Ja. Und zwar so weit, dass ich eigentlich, Also ich löse mich nicht ganz von den Positionen, das ist mir ein bisschen zu extrem, aber ich habe, wenn es drei Guards sind, dann sind es halt drei Guards. Und wenn es mal, wenn es auch so halbwegs Sinn ergibt, vier Forwards sind, dann sind es halt mal vier Forwards. War jetzt bei keinem meiner beiden Teams so, aber für mich ist die Positionszuteilung nicht so wichtig wie der Teamerfolg. Es ist tatsächlich schon ein Punkt für mich. Weil, also der erste Name, der mit Sicherheit auch fallen wird, ist Théo Maledon. Mit dem wusste ich zum Beispiel gar nicht, was ich anfangen sollte. Mhm. Aber gehen wir mal ins First Team von Per Günther.
Also wir starten unspektakulär mit TJ Shorts. Mein kleiner Freund, okay. Bastel.
Abgehakt.
Also ich habe mein kleines, nein, ich hake das nicht ab. Ich habe nämlich ein kleines Gimmick mitgebracht und das sind Zahlenstrahle, die ich heute... Für den einen oder anderen Spieler habe ich einen kleinen Zahlenstrahl mitgebracht. Also die Stats von Shorts, ich weiß nicht, das sind knapp über 18 Punkte, 7,5 Assists, ich glaube ein Steal noch dabei. Also es ist alles Mögliche mit. Das ist, er macht einfach das, was man sich vorstellen kann, in wenigen, ich glaube 26, 27 Minuten. Ein Stat, den ich unterschätzt finde, ist, er führt die Liga an in Fouls drawn. Also 7 Fouls zieht der Mann. Gefühlt hat er so, sorgt er das noch mit, dass in 2/4 einfach Teamfouls entstehen, nur dafür, was er sorgt. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand da reingestochen ist und versucht hat, statistisch zu beobachten, wie viele Punkte er quasi beeinflusst, wo andere Leute einfach lazy an der Mittellinie oder beim Rebound oder sonst wo gefoult werden, was aber dann für 2 Punkte führt. Es ist für mich fast noch wie ein Assist, wenn du ständig dafür sorgst, dass deinem oder der Gegner im Bonus ist. Was ich aber vorlesen wollte und was eine große Überraschung ist, vielleicht für jemanden, der gerade die ersten 6-7 Spiele von TJ Shorts beobachtet hat und dem aufgefallen ist, dass er da keinen einzigen Dreier getroffen hat, dass er, wenn wir über ihn sprechen, ja immer sagen, er muss nur ab und zu mal einen treffen, um die Defense ehrlich zu halten. Das ist ja das Klischee, was man zu Recht oft bei ihm benutzt. Hier kommt der Zahlenstrahl. Die letzten 12 Spiele von TJ Shorts von der Dreierlinie. 2/3, 1/1, 1/1, 1/1, 2/2, 1/3, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. TJ Shorts hat in den letzten 12 Spielen nur ein einziges Mal unter 50% geschossen und schießt damit jetzt 39% von der Dreierlinie. Aha. Das ist einfach, er schießt 68% von der Dreierlinie. Das ist das Einzige, was mich stört. Es ist die einzige kleine, ja, wie soll man das, Lücke oder das einzige klaffende Schlitz in seiner Armor, in seiner Rüstung. Es ist eine verstörende Saison. Es ist eine Saison, die dazu führt, dass wir nicht wissen, wo es endet. Es wird schon NBA-Shorts verlangt. Er ist auf meiner Eins, so. Also, beziehungsweise er spielt die Eins in meinem First Team.
Ich habe noch ein paar interessante, vielleicht zum Thema Zahlen, es ist kein Zahlenstrahl, aber interessante Auffälligkeiten in TJ Shorts statistischem Profil entdeckt. TJ Shorts hat ein Net-Rating von plus 17,5 für die Minuten, in denen er auf Parkett steht. Mehrfach erklärt, manchmal etwas schwer zu bewerten, wie sehr das auch von den Mitspielern abhängt. Bei ihm, würde ich sagen, kann man diesen Wert recht gut heranziehen, weil er so viel Verantwortung trägt, weil er so eine hohe Usage hat, weil er für so viele Possessions direkt verantwortlich ist. Das Interessante dabei ist, die Offensive mit ihm ist nur plus 0,3 Offensivrate. Die Defense ist um 17,2 Punkte besser. Und jetzt guckt man sich TJ Shorts an und naja, man sieht jetzt da keinen überragenden Individualverteidiger. Und ich habe mir Gedanken gemacht dazu, wie kann es sein, dass vor allen Dingen der defensive Einfluss so ein großer ist, wenn TJ Shorts auf dem Parkett ist. Aber ich glaube, die Antwort darauf ist, es gibt einfach keine empty possessions, solange TJ Shorts auf dem Parkett steht. Es gibt keine Fastbreak-Möglichkeiten für den Gegner. Der Gegner kann so gut wie nie rennen, weil TJ Shorts entweder einen Shooter findet oder an die Freiwurflinie geht oder selber abschließt und zwar immer auf eine Art und Weise, die dann wieder es Paris erlaubt, dieses Offensiv-Rebounding zu betreiben, das sie machen, dem Gegner enorm im Rücken zu stehen. Er hat so gut wie keine Turnover, eine 3,4 Assist-to-Turnover-Ratio. Und ich glaube tatsächlich, dass das hier einer der Fälle ist, wo wir diese defensiven Metriken sehen und davon nicht ableiten können, oh, ist das einer der besten Verteidiger der Liga, sondern ich glaube, seine Offensive und die Art, wie er spielt, führt dazu, dass Paris in den Minuten, in denen er auf dem Parkett steht, insgesamt als Team leichter in die Verteidigung kommt, was ja auch ein unglaublicher Wert ist, offensiv, neben all den Zahlen, neben all der Produktion, die er so auf Counting-Stats-Ebene hat.
Ja, bin ich voll bei dir. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, dass es irgendwie ein kleiner Diss auch an Maudolo ist, beziehungsweise an Hifi, die ihn ja quasi ersetzen und dann auch um einiges schlechter sein müssen. Und ich mag eigentlich auch, ja, vielleicht deren Ballkontrolle nicht, doch, Maudos Ballkontrolle mag ich auf jeden Fall, aber auch sie haben jetzt keine horrenden Turnover-Zahlen, die jetzt auch für Runouts oder schnelle Fastbreaks und solche Sachen sorgen würden. Vielleicht, weiß ich nicht, ob man bei Hifi die langen, schwierigen Dreier, wenn davon die fünf, die daneben gehen, dass das eher immer noch ein langer Rebound ist und wo du defensiver anfällig bist, das führt dann jetzt vielleicht auch alles viel zu weit. Aber ich habe auch die Zahlen von Shorts gesehen und ich war auch ratlos, aber ich habe mich gar nicht versucht, irgendwie einen Erklärungsrande zu finden, sondern ich habe mich einfach damit abgefunden, dass es nicht für mich erklärbar ist und ich habe ihn einfach mit Cooley in mein Team reingeschrieben.
Da bin ich bei dir. Also ich habe ihn natürlich auch im First Team All Euroleague. Er wird auch später nochmal vorkommen, aber zum MVP kommen wir ja noch. Wer ist an Position 2?
Kendrick Nunn. Wenig überraschend. Mhm. 21 Punkte, 3,5 Rebounds, 3,5 Assists, 1 Steal, 20 PER. Es ist... Zahlenstrahl bei Kendrick Nunn liest sich so. Punkteausbeute. In den letzten Spielen seit dem 8. Spieltag. 20, 21, 20, 19, 23, 29, 12, 39, 26, 27 und 27. Ich weiß nicht, ob ich in der Euroleague sowas schon mal gesehen habe. Ich weiß, dass er auf jeden Fall einen Rekord aufgestellt hat, glaube ich, in was Punkte, totale Punkteausbeute in den letzten 4 Spielen angeht. Er ist für mich der beste Spieler der Liga. Auch wenn er weniger an die Freiwurflinie kommt, das ist das Einzige, finde ich, was er so ein bisschen gegenüber Shorts, also neben den Assists, das ist nicht klar, du kannst halt lesen, das ist jetzt fast schon die MVP-Debatte zu weggenommen, aber ich vergleiche ihn jetzt mit niemandem. Er schießt 58% Zweier, er schießt 43% Dreier und er schießt 88% Freiwurflinie. Es ist einfach, ja, es ist ein 2,5 Turnover, das, sagen wir mal, ein halber Turnover zu viel für 30 Minuten und der Usage Rate immer noch fair sein. Man kann so ein bisschen bei ihm auch, weil ich weiß nicht, er ist für mich, er ist der beste Spieler der Liga. Er ist, gerade wenn ich mich an so ein Scoring-Duell mit Edwards erinnere, sieht man einfach, dass er so viel mehr Mittel hat, zu seinen Punkten zu kommen. Sprich, er kann langsamer scoren, was so eklatant auffällig war im Zuge zu Edwards. Und über Edwards können wir später, oder müssen wir, glaube ich, später auch nochmal kurz sprechen. Es ist so dieses, du brauchst keinen Vollsprint. Er ist körperlich, er ist physisch in der Lage, langsam in der Zone zu sein. Er kann auch an die Freiwurflinie. Er hat einen Midrange, er hat den Dreier, sowohl Catch and Shoot als auch er nimmt den Pick und geht einfach sofort hoch im Zweikontaktstopp. Er schießt den exzellent zu seiner linken Hand, was für Lefties auch nicht immer so typisch ist. Er hat alles und für mich ist er halt der Unterschied zwischen Panne, obwohl sie so gespickt sind. Und du kannst irgendwie sagen, okay, sie haben ja auch noch Lorenzo Brown, sie haben Lucas und sie haben alles Mögliche. Aber er ist einfach da auch nochmal so viel, die Mannschaft ist nochmal so viel besser, obwohl das Niveau so hoch ist in diesem vielleicht einer der tiefsten Kader. Und wenn du dich dann nochmal absetzt und nochmal dafür sorgst, dass deine Mannschaft besser ist, weil deine Ersatzspieler eben Lucas und Lorenzo Brown sind, dann hast du auf jeden Fall einen Spot in meinem First Team und vielleicht wirst du auch noch später nochmal erwähnt werden.
Ich glaube auch, dass wir da vielleicht ein bisschen was dann vorwegnehmen könnten schon. Ich habe mal ein bisschen, also nicht tief recherchiert, aber ich habe mich schon gefragt, ist das vielleicht die beste Scoring-Saison in der Euroleague-Geschichte? Ich meine, wir hatten natürlich Scorer, die mehr Punkte hatten im Schnitt, aber mit dieser Effizienz und ich komme eigentlich nur auf einen Rivalen, gerade auf der Guard-Position und das war Shane Larkin. 2019, 2020, etwas, was in meiner Erinnerung völlig untergegangen ist, weil es diese abgebrochene Saison war. Weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. 22 Punkte, 53% aus dem Feld, 51 von der Dreierlinie, 90 an der Freiwurflinie. Waren die Zahlen von Shane Larkin damals. Ich hatte das Spiele, nicht mehr im
Spiele,
Kopf.
Hast du Spiele? Halbe Saison? Was war das?
25.
25 Spiele? 50? Ja. 50-90 oder 55-50?
Ja.
Alter.
Also, okay. Es ist nicht unerhört, was Kendrick Nunn macht, aber annähernd unerhört, weil gerade die Guards, die noch bei über 20 Punkten im Schnitt waren, habe ich natürlich kurz überflogen, ne? Alexei Schwett, ne? Das ist man ja, wenn man Glück hat bei den 40% aus dem Feld, dann haben wir noch Mike James, wissen wir eh alle, Nando De Colo war noch recht effizient für ZSKA Moskau, 15-16, aber es kommt wirklich nicht so häufig vor, gerade vor der Guard-Position, dass wir so eine überragende Scoring-Saison haben. Er ist der effizienteste High-Volume-Scorer der Liga und das von der Guard-Position aus. Ja. Er hat selber angekündigt, dass er das sein wird, als er in die Euroleague kam. Ich habe es ihm damals nicht geglaubt, aber er hat uns vom Gegenteil überzeugt bis hierhin. Also die beiden Positionen sind auch für mich klar im First Team. Jetzt wird's aber dann, jetzt kamen bei mir so die Zweifel auf ein bisschen.
Ich weiß auch, dass du mich abstrafen wirst für den Pick, den ich mache, weil er so chalk ist und weil er einfach so... Ah, willst du mal anfangen oder soll ich es? Meiner ist langweilig, musst du auch gar nicht lange machen. Es ist Hayes Davis. Es ist, ja, er spielt auch 4 auf der 4, aber für mich ist er auf der 3. Er ist jemand, der die letzten Fenner-Wochen, die wirklich grausam waren, war er dafür verantwortlich, dass es irgendwie so halbwegs weiterging. Was er von der Dreierlinie veranstaltet, ist schon brutal. Er hat wirklich viele schwierige Würfe, schießt 44% beim hohen Clip. Er schießt auch 3. Sind wirklich unglaublich effiziente Saisons dabei. Die ist schon nicht schlecht und trotzdem, die von Nunn ist brutal und da kommen auch wirklich noch 2, wo man sich die Augen reiben muss.
Ja.
Für die Usage Rate 1,7 Turnover, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Er hat einen Steal mit dabei. Er hat 17,5 Punkte, er reboundet, er ist so variabel in der Offensive durch dieses Post-Up oder Mid-Post-Spiel, was er hat. Im Fastbreak, er ist, ja, wir wissen, wer er ist und er ist für mich wahrscheinlich der beste Dreier in der Liga.
Habe ich dann auch letztendlich da gingen meine Überlegungen los, wie man die Guards verschiebt und wohin und wer, aber für mich war es dann auch Nigel Hayes-Davis tatsächlich. Also bislang stimmen wir wirklich in allem überein, Peer. Hätte ich gar nicht so erwartet, um ehrlich zu sein. Gerade weil Nigel Hayes-Davis, weil du ihn ja persönlich hast, das wissen wir ja, das wissen das auch alle Fener-Fans.
Nicht alle verstehen diese Art von Humor. Kannst du bitte vorsichtig sein, Mann? Ich dachte, ich wäre gerade in der Türkei gewesen und wir wären die Konflikte losgeworden. Und ich dachte, die Leute hätten verstanden. Es ging mir nur um die Punkte 45, 46, 47, 48, 49 und 50, die ich nicht peinlich, aber fragwürdig fand.
Okay,
machen wir weiter.
Aber er ist es dann tatsächlich für mich auch. Er bietet zusätzlich seine Impact-Metriken, die mir schon auch persönlich wichtig sind überhaupt nicht gut. Ne? Also ja. Das Team ist minus 10 Netrating mit Nigel Hayes-Davis auf Parkett. Liegt natürlich aber auch daran, dass Nigel Hayes-Davis zuletzt sehr viele Minuten abreißen musste gegen sehr viele Teams, gegen die man Blowouts kassiert hat, weil man keine Guards mehr im Kader hat. Ne? Also das würde ich in dem Fall als Faktor mit einbeziehen. Er war aber kein so klarer Kandidat wie die anderen für mich aufs First Team und ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, es ist eh eine Übung, bei der wir dann ankommen am Saisonende und sagen, ja, hat das was gebracht. Für mich wäre jetzt die Überlegung die folgende gewesen, küren wir unseren MVP für Stand jetzt oder küren wir unseren MVP mit Blick auf Ende der Saison, weil ansonsten wäre Nigel Hayes-Davis für mich kein First Team All-Euroleague-Spieler und stattdessen wäre Matthias Lesor an seiner Stelle, nicht gleiche Position, ich weiß, aber Matthias Lesor wäre dann für mich hier rein. Aber ich habe ihn nicht mit reingenommen, weil wir wissen, er wird den Rest der Saison verpassen und dementsprechend in keinem dieser Teams landen. Und das soll ja auch auf eine gewisse Art eine Vorhersage sein. Zumindest sehe ich es so fürs Saisonende.
Ja, sehe ich genauso. Ja. Hier hast du vielleicht einen komischen Kandidaten oder wie weit bist du gegangen? Wen hast du so in die weitere Auswahl gezogen für diese Position? Lesor, gab es noch jemanden oder?
Also ich habe ein Second Team noch zusammengestellt, mit dem ich sehr unglücklich bin.
Ah, okay, da freue ich mich drauf. Was habe ich nämlich nicht gemacht, stand nicht in deiner Nachricht. Ja. Aber umso schöner. An diesem Punkt habe ich tatsächlich, also wenn zum Second Team gegangen wäre, ich habe kurz überlegt, dir noch zu schreiben und zu sagen, können wir noch so ein Role Guy, so First Role Team erstellen? Einfach so Spieler, die cool. Ihre Rollen einfach auf allerhöchstem Niveau erfüllen, die sonst keine Chance haben, irgendwie hier reinzurutschen. Und
weil ich wünschte, du hättest mir das geschrieben, ja. Das wäre schön.
Ja, weil dann hätten wir mal so ein bisschen auch, hätten wir auch so ein bisschen abseits des hochfrequentierten Pfades marschieren können. Und trotzdem auf der 3, finde ich, muss man einmal Alpha Diallo erwähnen. Es tut mir leid, sie sind Erster. Er ist arguably in den letzten 4 Wochen ihr bester Spieler. Seine Stats sind, ja, es sind nur 12 Punkte, aber er schießt 63% Zweier, 48% Dreier. Er holt fast 2 Offensiv-Rebounds. Er hat 2 Assists dazu, fast 2 Steals. Er ist einfach wirklich eine Pest, aber wie du schon sagst, wie du es mir vorweggenommen hast, die On-Off-Numbers erlauben es mir nicht ansatzweise wirklich darüber nachzudenken, Hayes Davis zu ersetzen. Aber ich finde trotzdem, wenn du der beste Spieler beim besten Team bist aktuell und solche Zahlen auflegst, dann musst du zumindest irgendwo mal Erwähnung finden. Und dadurch, dass ich kein Second Team dabei habe, ist es jetzt quasi die Möglichkeit.
Ja, Monaco ist strange. Monaco ist sehr, sehr strange. Irgendwie in dem ganzen statistischen Profil. Die Lineups, die am besten sind, sind fast alle die ohne die großen Namen Mike James und Alpha Diallo. Wenn die beiden nicht spielen, ist das Team überragend. Ja. Wenn die beiden spielen, ist das Team mittelmäßig. Es ist sehr spannend, weil man, ja, aber Mike James war das ja in den vergangenen Jahren schon so gut dokumentiert in diesem Podcast. Aber es ist einfach weird. Eli Okobo ist für mich der Kandidat aus von Monaco. Hat die Zahlen, das zu untermauern, hat die Impact-Metriken, das zu untermauern, spielt vor allen Dingen defensiv eine wahnsinnig gute Saison für seine Verhältnisse. Also wenn ich jemanden da reingehoben hätte in dieses Level, dann wäre es eher am ehesten er gewesen. Aber dann ist die Guard-Position auch so voll mit anderen Kandidaten, die da irgendwie hingehören, dass es mir schwer fiel tatsächlich. Ich glaube, Monaco ist einfach so ein By-Committee und das ist wahrscheinlich auch okay. Und das ist sehr ironisch, weil man in Mike James den am wenigsten In-Committee-Spieler der Liga hat. Aber irgendwie funktioniert es. Stand jetzt. Lass uns weitergehen. Ich glaube, die letzten beiden Positionen dürften da wahrscheinlich auch die gleichen sein, die wir haben. Ich habe Sascha Vysenkov, wenig überraschend, als First-Team-All-Euroleague-Spieler. Ja, knüpft da an, wo er aufgehört hat mit diesem einen Jahr NBA-Pause. Er trifft seinen Dreier vielleicht noch nicht ganz so mit 35%, wie man das von ihm erwarten würde. Abgesehen davon sind alle Zahlen wieder mal überragend. Seine Impact-Metriken nicht. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass das Team diese komische Phase hatte. Oder vielleicht kann man bei Olympiakos auch immer sagen, stecken noch in so einer komischen Phase drin. Er ist gemessen am Rest des Teams allerdings einer der Spieler mit dem besten Impact und das macht ihn dann wahrscheinlich zum MVP-Kandidaten, wenn du bedenkst, dass Olympiakos jetzt, dass die ganze Tabelle so eng beisammen ist. Ne? Also wir haben ja kein Team, das jetzt irgendwie da vorne wegmarschiert wie letztes Jahr Real Madrid und dementsprechend wird auch für mich dieses Fenster an Spielern, die in Frage kommen von verschiedenen Teams, größer. Hat außerdem mit 25% Usage die niedrigste aus dieser ganzen MVP-Gruppe.
Ja. Es ist einfach, du kriegst ihn und du gibst nichts ab. Du gibst nichts auf, Mann. 19 Punkte, 65% Zweier, du hast es angesprochen, 35% Dreier, 91% Freiwürfe, 2 Offensiv-Rebounds, 1,2 Turnover, ist mit dem Scoring-Output einfach so verrückt. Es ist einfach verrückt. Er macht quasi keinen Fehler. Du kriegst alles durch Cuts, durch Ball-Movement, er gibt dir noch Gravitation, er macht alles möglich für dich und nimmt quasi nichts vom Tisch runter, weil er auch in der Liga auf der 4 gut für seine Position oder ganz gut aus seiner Position verteidigen kann. Es ist er ist wirklich ein Uhrwerk einfach. Das ist brutal.
Und meine letzte Position fürs First Team ist Nikola Mirotic.
Ja, das ist auch meine Position, leider. Okay. Es waren diese 5 Saisons, sind einfach, die Statistiken sind einfach brutal. Die Effizienzwerte sind brutal. Bei ihm ist es, wird's noch verrückter. Auch wieder 50-40-90. 2 Offensive Rebounds, 7 Rebounds insgesamt, ein Steal. Auch nur 25% Usage Rate. Auch nur 1,8 Turnover. Ist einfach genau das Gleiche. Und zumindest, wenn Mailand irgendwie noch Mailand wäre von letztem Jahr oder den ersten 10 Spielen, dann hätte ich drüber nachdenken müssen, weil ich alles pomadig finde und alles eklig finde und ich dann nichts belohnen will. Aber sie haben zweifelsohne den Turnaround geschafft und dann schafft er es auch auf meine 5. Gerade weil Lissor verletzt ist, ansonsten wäre es wirklich eng geworden. Aber auch 19 von 19 Spielen gemacht, da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Es ist wieder auch eine heftige Saison von ihm.
Führt zusammen mit Théo Maledon die Liga in Freiwurfrate an für Individualspieler. Also keine zwei Spieler kommen häufiger an die Freiwurflinie im Schnitt. Das ist natürlich ein enormer Druck, den er da ausübt. Offense ist überragend mit ihm auf dem Parkett, fürchterlich ohne ihn auf dem Parkett. Ja, du sagst es schon, ne? Also Mirotić, der diese sich da irgendwie, ich möchte ja ungern jemanden von Mailand nominieren, generell, aber er drängt sich auf, man kommt ja nicht drum rum.
Okay, das war wurstig. Wir haben einfach 5 gleiche Spieler. Hammer.
Ja, ja. Geil. Das hätte ich gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Bei meinem zweiten Team bin ich nach wie vor sehr unglücklich.
Ich freue mich, mich zurücklehnen und das einfach genießen zu dürfen.
Keine richtige Konfiguration dafür gefunden, aber also der Kandidatenpool war ja irgendwas aus Théo Maledon, Facundo Campazzo, der individuell eine überragende Saison spielt. Also Campazzo und Tavares spielen überragend, der Rest bei Real Madrid ist das Problem so ein bisschen. Jalen Hort ist das Team für mich zu schlecht, individuell super. Zach LeDay für mich ein Kandidat. Will ich wirklich 2 Spieler von Mailand in meinen Euroleague First und Second Teams haben, in meinen theoretischen? Ich habe mich dann mit mir selbst geeinigt auf die folgende Auswahl, die ich nicht gut finde. Aber sie lautet Facundo Campazzo, Théo Maledon, Carson Edwards. Er hat es geschafft, auch wenn ich lange die statistische Debatte aufgemacht habe für mich zwischen Nicola Bepp und Carson Edwards. Nicola Bepp sieht natürlich in seinen Scoring-Nummern überhaupt nicht beeindruckend aus, hat aber bessere Impact-Metriken, eigentlich all over the board. Carson Edwards verargumentiere ich so, dass die Bayern wirklich nirgendwoher sonst diese Art von Scoring bekommen und das dringend benötigt ist und sie die mittlerweile, glaube ich, zweitbeste Offensive der Liga sind und die wären sie nicht ohne Carson Edwards. Ist aber so ein bisschen Cop-out, ne? Vielleicht gehört er da auch nicht hin. Und dann habe ich noch Kevin Panther und Eddie Tavares, was auch dazu führt, dass 2 Spieler von Real Madrid in dieser Saison in einem All-Euroleague-Team sind. Das macht mich auch nicht happy. Nichts davon macht mich happy.
Ja, das ist nicht die Aufgabe. Es ist nicht der Name des Spiels, Menschen oder dich selber glücklich zu machen, sondern du bist ein kühler Kopf, du bist ein kühler analytischer Kopf und du hast das produziert, was irgendwie die Zahlen dir gesagt haben. Das ist völlig okay. Dafür sollst du dich nicht schlecht fühlen. Ich habe nur folgende Frage. Sprechen wir gleich noch über Bayern Berlin, über das Spiel oder nicht? Weil sonst müssen wir Carson Edwards jetzt hier kurz reinschieben.
Gerne, wenn du möchtest, können wir gerne über das Spiel Bayern Berlin auch noch sprechen. Da hat sich ja auch was ereignet am Wochenende.
Ich würde gerne kurz darüber, wenn wir Zeit haben, würde ich dafür kurz gerne 5 Minuten drüber machen. Ich habe ein paar Fragen an
dich. Es ist dein Podcast.
Es ist auf keinen Fall mein Podcast, es ist unser Podcast, aber ich habe Fragen, viele Fragen, die, glaube ich, nur du mir beantworten könntest.
Oh wow, okay. Bitte.
Jetzt? Also erstmal, wollen wir das jetzt hier einschieben? Second Team vorbei, dann machen wir jetzt Bayern Alba und danach machen wir so die kleinen Tidbits, lustigen Awards. Krank, okay. Ja. Erste Frage. Blame Pie. Also, der Schuldkuchen. Der Schuldkuchen dafür, dass es nach wie vor nicht funktioniert mit Oscar da Silva. Wie teilst du den auf? Ich biete dir an, Spieler, fit, so irgendwie keiner kann was dafür und Trainer. Hast du da ein Bauchgefühl, wie du das verteilen würdest?
Mein Bauchgefühl wäre das folgende, ohne dass ich dazu irgendeine Art von Quelle habe oder in Kontakt stehe mit irgendwem vom FC Bayern Basketball. Keine Ahnung. Dementsprechend ist es auch ein bisschen unangenehm. Aber mein Bauchgefühl wäre, Gordon Herbert ist schwer abzubringen von Ideen, die er hat. Und das bedeutet, wenn er einmal irgendwas gefunden hat, was für ihn funktioniert, dann geht er davon nicht mehr weg. Und wenn das bedeutet, Oscar da Silva sitzt, dann sitzt Oscar da Silva. Na, also Oscar da Silva ist ja nicht der Einzige, über den ich mich sehr wundere. Onural B-Team ne? Spielt nicht.
Der Name war dann doch Programm.
Also, es kann aus meiner Sicht nicht sein. Sorry. Mit allergrößter Liebe für Ivan Katschenkov und Nils Giffey. Es kann nicht sein, dass Onuray B-Team so schwach ist, dass er 0 Minuten in dieser Flügelrotation sieht. In einem BBL-Spiel gegen Alba Berlin.
Das also wir gehen davon aus, dass er gesund ist jetzt. Wir wissen es ja nicht anders, aber es wirkte wie ein DMP. Ja, es kann definitiv nicht sein. Boah, es sind so viele Sachen, wo ich jetzt gerne mit dir, wo ich ansetze. Erstmal bei Oscar da Silva. Ich gucke mir München an gegen Berlin und ich denke mir, Nils Giffey ist so wichtig, weil er einer der wenigen ist, der tatsächlich gerne abseits des Pick-and-Rolls spielt. Also du hast quasi nur Nils und Joe Vogtmann, die dir was geben, wenn sie nicht direkt im Pick-and-Roll beteiligt sind. Weil normalerweise sagst du, okay, Booker ist ja jetzt für uns in unseren Köpfen schon nur noch der Fünfer, war aber tatsächlich irgendwann auch mal eine Vier, so eigentlich. Aber er ist so dominant und so stark und so konstant als Blocksteller und Roller. Das heißt, du hast ihn. Dann hast du, für mich Oscar da Silva in der Berlin-Zeit war genau das. Er hat eben diesen Footspeed, dieses Elegante, schnell den Block zu setzen und ultraschnell die ersten 1,5 Meter vom Block weg zu sein, den Ball anzunehmen und dann noch in so kleine Eurosteps, in kleine so Bewegungen reinzukommen, die halt guard-ähnlich sind, diese leichtfüßigen Sachen. Aber er kommt gar nicht dahin, weil es ist kein Platz. Kevin Yebo genauso. Sogar Kevin Yebo bei Chemnitz war gefühlt jemand, der alles Mögliche machen kann, gerade in der Bundesliga. Und trotzdem, gerade dieses in den Block reinsprinten, aus dem Block reinsprinten, später Bounce-Pass, der sehr tief ist und den er schnell mit seinen schnellen Füßen und seiner schnellen so, der hat diese schnelle Jump-Ability und den kleinen Push-Shot, wird das Ding los. Das heißt, du hast bei München 1000 Spieler, die alle besser wären als Blocksteller und die aber gerade vom Körperbau her eher auf die 4 gehören. Elias Harris das Gleiche. Was kann Elias Harris richtig gut? Kann Blockstellen irgendwo in diese kleine Zwischendistanz rollen, zwischen Freiwurflinie und so und dann entweder nochmal an die Schulter jemandem verpassen und einen Pushshot schießen oder so seinen Move machen. Das heißt, du hast irgendwie alle das Redundanzen in dem, was sie machen. Und du hast nur Joe Vogtmann und Nils Giffey, die abseits vom Pick'n'Roll spielen können. Joe natürlich immer mit seinem Passspiel, aber ist auch jemand, der mal dann auch mal einen Wurf verweigert. So. Und das ist, glaube ich, schon mal das große Problem. Du musst ja quasi, wenn du jetzt sagst, okay, ich will Oscar da Silva maximieren, muss er ja fast Minuten von Booker quasi abschneiden. Oder dann eben Booker eher auch wieder in diese abseits des Pick-and-Roll-Lücke oder Position stellen, was du ja nicht machen willst, weil Devin Booker einfach zerstört. Bei B-Team ist es für mich nicht erklärbar. Ich gucke mir gestern auch das Spiel an, oder dieses Spiel. Eine der Chancen, warum fand ich eine sehr, sehr konzentrierten, auch wirklich guten defensiven ersten Halbzeit, beziehungsweise ersten 15 Minuten, ist auch, weil München so klein spielt mit Alba und Alba die da so ein bisschen auf Augenhöhe erwischen kann. Also es war ja wirklich über weite Strecken des Spiels gar kein Shotblocking und gar keine Größe auf den Guard-Positionen. Also einfach 3 Guards gegen 3 Guards und dann ewig Wetzel auf der 5 und auf der Gegenseite sind es dann, keine Ahnung, wer, es haben Kombinationen wie, ich glaube, Harris und Yebo auf 5 und 4 und dazu noch 3 Guards. Also es war einfach, ich glaube, auf beiden Mannschaften so klein, wie ich Alba gegen München je gesehen habe. Und dann, ich meine, Lucic ist schon ein Name, mit dem wir uns gar nicht mehr auseinandersetzen. Ich weiß auch gar nicht, was der Status da ist. Aber ich denke mir, dass du dann vielleicht in der Lage wärst, auch einfach mit mehr Size gegen Alba zu spielen, wo wir regelmäßig sehen, dass es für sie auch problematisch ist. Oder wenn du sie dafür bestrafst, eben dass sie nicht mit 3 Guards spielen können. Und du hast Giffey sogar phasenweise auf der 3 gehabt und er hat aber keinen Ball da gesehen. Fragwürdig. Also wenn du, wie gesagt, B-Team ist für mich auch ultra schwer zu erklären. Und auf der anderen Seite, nächste Frage bei München ist, wer der nächste Zahlenstrahl kommt, ist jetzt die große Carson Edwards, der Shooting-Slump, ist er da?
BBL, es sieht so aus,
letzten 5 Spiele, 1 von 7, 1 von 6, 4 von 13, 0 von 5, 2 von 11. Das sind eine Whopping 8 von 41 mit 19%. Wenn wir was über Carson Edwards wissen, ist, dass er natürlich einer der explosivsten und der explosivste Spieler vielleicht der U-League ist, aber dass seine Slumps oft nicht 5 Spiele dauern, sondern eben auch mal 10 oder 15 Spiele andauern. Und das wäre gerade deswegen eine Horrornachricht, wenn wir nämlich nicht auch noch einen weiteren Kollegen hätten. Shabazz Napier, ein kleiner Zahlenstrahl habe ich für dich vorbereitet. Start der Saison. 25 Punkte, 8 Punkte, 10 Punkte, 27 Punkte, 10 Punkte, 16 Punkte, 12 Punkte. Shabazz Napier in letzten Spiele. 8 Punkte, 13 Punkte, 2 Punkte, 0 Punkte, 0 Punkte, 17 Punkte, 1 Punkt. Und jetzt noch dieses Alba-Spiel mit einem Punkt. Der sieht für mich aus, als wären jetzt einfach mal, als wärst du klein und älter und deine Beine sind einfach nicht mehr so spritzig und frisch, wie sie sind, wenn du dich auf eine Saison vorbereitest und in so eine Saison startest. Und wenn du jetzt, der Napier seine Beine nicht hat, wie du sie im Januar manchmal einfach nicht hast, und die kommen bestimmt zurück im März und April und dann kommt die Sonne und dann kommt Vitamin D in die Beinchen. Aber die Kombination aus Carson Edwards, drohender Monster-Slump mit Napiers Beine weg, und dann hast du noch ein paar Enttäuschungen im Kader und trotzdem gehst du diese krassen Minuten, liest sich für mich raus, dass jetzt gerade mit Blick auf die Euroleague einfach jede Minute, die du jemand anders geben kannst und sparen kannst, ist so entscheidend. Und du kannst immer diskutieren über die Minutenverteilung, aber jetzt ist es für mich wichtiger denn je. Und es ist egaler denn je, was in der Bundesliga passiert, weil sie sind jetzt schon Siebter und sind, glaube ich, nur noch einen Punkt einen Sieg vor dem 10. und 11. Platz, die Münchner. Mhm. Das heißt, jetzt macht diese kleine Rotation ist jetzt für mich wirklich brandgefährlich.
Also in der BBL sind die Rotationen, das ist ja Thema, das immer wieder vorkam, für mich tatsächlich nicht verständlich, also nicht nachvollziehbar. Nicola Bepp 26 Minuten, Andy Obst 25 Minuten, Carson Edwards 25 Minuten, Devin Booker 23 Minuten im Schnitt. Zumindest bei Nicola Bepp und Andy Obst und Carson Edwards ist mir das alles zu viel. Du hast natürlich auf den Guard-Positionen gerade keine wirkliche Alternative. Gleichzeitig guckt man dann ans andere Ende, ne, und sieht dann, wer da nicht spielt, und wer, Yamada hat ja auch keine Spielzeit bekommen, als er noch da war, der für Entlastung hätte sorgen können. Ivan Katschenkov spielt jetzt gegen Alba überragend zu Beginn, bleibt dann aber bei 10 Minuten stehen.
Ein bisschen Gordy,
Foul-Trouble, aber ich kann es ja trotzdem irgendwann dann mal wieder bringen. Gordy hatte das in Frankfurt schon, ne, dass er eine sehr enge Rotation bevorzugt mit Spielern, denen er vertraut. Und ich glaube, wenn du das Vertrauen nicht hast von Beginn an, dann bekommst du es auch nicht mehr wirklich während der laufenden Saison. Also selten kann ich mich zumindest erinnern, dass das der Fall gewesen wäre bei ihm. Das ist tatsächlich ein Problem für die Münchner. Ich habe auch kurz ein paar Zahlen noch. Die letzten 8 Spiele in der Euroleague. Der FC Bayern Basketball 3-5. Das klingt jetzt nicht so schlimm. 15. in der Offense. Das war das große Steckenpferd bisher. Man ist jetzt 15. in der Offense über diesen Abschnitt. Das sind 8 Spiele, ist schon ein ordentlicher Abschnitt. Nach wie vor letzter in der Defensive, auch über diesen Abschnitt, mit 4 Punkten im Netrating-Differenz zum zweitschlechtesten Defensivteam, das ist Alba Berlin. Das ist jetzt ein erweiterter Stretch in der Euroleague, der andeutet, dass es ein ziemlich böses Erwachen gibt und ein ziemliches Zurückkrachen, und das liegt natürlich vor allen Dingen an den Auswärtsspielen, auf den harten Boden der Tatsachen. Man war ja kompetitiv, auch zu Hause gegen Panathinaikos, das war alles fein, aber man ist eben oft, gerade auswärts, fast nicht kompetitiv. Und das ist etwas, was sich dann auch nicht ändert. Also ich habe das Gefühl, da wird dann auch nicht wirklich die Rotation angepasst. Aufgrund dessen.
Das ist mein Problem. Also das ist ja jetzt nicht neu, dass wir über die Rotation sprechen. Wenn du über die Rotation sprichst und deine Spieler reißen 30 Minuten ab und zwitschern alles rein und du hast ein offensives Feuerwerk, dann ist das was anderes, wenn du das weiterreitest und sagst, nee, wir lassen das so, ich fasse da nichts an, als wenn sich jetzt seit 5-6 Spielen die Zeichen verdichten, dass eine Form von Ermüdungserscheinung eintritt. Also klar, du kannst auch bei Edwards sagen, er wird nie müde, das sind die Stimmen auch aus München, er ist wohl einer der fittesten Spieler aller Zeiten, aber es ist für mich trotzdem, wenn du jetzt ist für mich der Zeitpunkt, oder spätestens jetzt ist ja nämlich der Zeitpunkt. Du spielst jetzt zu Hause gegen Monaco, zu Hause gegen Bologna und dann bei Berlin. Du musst, also du musst fast 2 von 3 gewinnen. Ich glaube, du kannst alle 3 Spiele gewinnen, bevor du dann hast du nochmal ein Spiel bei Kaunas, was du theoretisch gewinnen kannst. Und dann hast du zu Hause Mailand und Villeurbanne. Das ist dein Stretch der Saison, der meiner Meinung nach entscheidet darüber, ob du in den Playoffs bist oder ob du nicht in den Playoffs bist. Und für mich wäre jetzt so, okay, du kannst, letzte Klammer auf, du kannst argumentieren, du hast nur Respekt vor Berlin in der BBL und du hast jetzt nochmal alles in die Waagschale geworfen, um sie quasi fast schon außerhalb der Playoffs zu halten. Also sie verlieren jetzt, sind 4-9 und dann denkst du, okay, vielleicht habe ich noch eine Chance, mich dieses Jahr in der BBL überhaupt nicht mit denen auseinanderzusetzen. Und wenn jetzt die nächsten Spiele kommen, was weiß ich, gegen Braunschweig, Würzburg, wen auch immer, da fange ich richtig an zu resten. Aber du hast diese Spiele vorher gewonnen wegen der individuellen Klasse von Napier, wegen diesem Fireworks, wegen dem Shotmaking. Napiers Würfe gegen Berlin waren nackt. Das waren, guck dir die 5 oder 6 Dreier, die geworfen hat, da war einer ein bisschen gefadet. Ansonsten kannst du sie nicht freier bekommen. Mehrere zu kurz, deutlich daneben. So, jetzt ist für mich nochmal eine andere Dringlichkeit, dafür irgendwie zu sorgen, dass du diese nächsten Spiele oder diese Spiele im Januar, von denen viele gewinnbar sind oder du die gewinnen musst, dass du die irgendwie rettest. Weil sonst wird's brutal. Hinten raus, das Programm wird wieder heftig.
Gleichzeitig ist Alba Berlin nach wie vor eine Mannschaft, die absoluter Nonsens ist für mich. Ich verstehe dieses Team nicht. Ich verstehe nicht, wie man innerhalb von einem Abschnitt von 2 Wochen oder einem Abschnitt von 4 Tagen kannst du von Alba Berlin sehen, dass sie rauskommen als Team und du ab Minute 1 merkst, ach, das kann man wieder ausschalten. Und 2 Tage später siehst du den größten Fight und den größten Einsatz und Kampf und was weiß ich, den du je gesehen hast. Wahrscheinlich ist es schwer, das über eine gesamte Saison aufrechtzuerhalten, aber es ist so komisch, weil es dann in diesem Spiel auftaucht, ne? Man verteidigt anders, man hat natürlich vorne auch eine Bayern-Defensive, die einem im Zweierbereich, und das ist ja auch jetzt ein sich schon länger durchziehendes Symptom, alles anbietet. Bayern ist einfach ein Scheunentor, defensiv, wenn es in die Zone geht. Das ist Wahnsinn. Kein Shotblocking, aber auch die Perimeter-Defense ist zu schlecht. Aber Alba hat vor, wie hoch war die Niederlage in München? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit 116 in München verloren. Gut, da war Trevin Williams noch da und so, aber jetzt zieht man dieses Spiel und ich werde aus dieser Mannschaft nicht schlau. Kein einziger Punkt von Gabriele Procida. Wenn du mir sagst, Alba Berlin schlägt Bayern, dann denke ich, ah, okay, Procida hat 34 gemacht. 0 Punkte, null Rebounds.
Ja, also ich fand Bayern schon, du hast es ihnen angemerkt, ich fand Mitte zweites Viertel haben sie angefangen, wirklich Bälle reihenweise wegzuschmeißen. Haarsträubende Turnover waren dabei, die uncharakteristisch, die du nicht hast, wenn du konzentriert bist, wenn du dich wohlfühlst, wenn du Energie hast und du bist 20 vorne und dann fängst du einfach an, sloppy zu werden und irgendwie gehst du nur mit 10 vorne in die Halbzeit. Was du ansprichst, dieses fehlende Shotmaking, es sind sogar nicht nur die Finishes, sondern es war so auffällig, was du für dieses Interior Passing von Alba Berlin, also irgendwie in die Zone zu kommen und dann sind kleine Durchstecker, die du auf Euroleague-Niveau eigentlich nicht siehst, wo immer noch eine Hand drin ist, wo die nächste Rotation kommt, wo es zu eng wird, wo es zu klein wird, funktioniert. Du hast dann auch nicht diese Speerspitze in der Verteidigung mit Nicola Bepp, so dass du auch einen Spieler wegnehmen könntest. Es waren fehlende Kommunikationen. Bei einem Thomas beispielsweise, es wird so ein bisschen gescrambled, dann ist es eben Thomas, der ganz frei ist. Also für mich war München super konzentriert, genau richtig eingestellt, die ersten 10, 15 Minuten und dann wirkten sie wie eine Mannschaft, die 70, 80 Spiele machen muss und die sich dann einfach so ein bisschen auswärts verloren hat, ja. Aber das ist jetzt wirklich, diese Tabelle ist einfach von der Euroleague ist ein absoluter Wahnsinn. Und die Wochen, du kannst jetzt quasi keinen Spieltag mehr verpassen. Du hast jetzt jedes Spiel, also jeden Spieltag hast du 3, 4 Monsterpartien. Einfach weil es, also ich kann mich nicht erinnern, dass es so eng ist. Ich meine theoretisch sogar Asvel ist, was sind die, 15. und die sind 2 Siege hinter einem Play-in-Platz. Und München spielt mit Feuer. München spielt mit Feuer. Selbst wenn du, für mich hast du auch einfach mal dann deine 2, 3 großen Pferde, die irgendwo nicht mit hinreisen, sondern die einfach zu Hause bleiben.
So viel mal aus der Welt der BBL, auch wenn es natürlich zumindest tangentiell auch Welt der Euroleague ist. Per, du müsst mir kurz 5 Sekunden geben, weil ich muss kurz meinen Laptop anstecken. Einen Augenblick. Dann gehen wir doch jetzt nochmal rüber zum Kleinteiligen, wie du es vorhin bezeichnet hast. Ich finde angesichts der gerade eben stattgefundenen Diskussion auch die nächste vielleicht dann ganz interessant thematisch als Anschluss. Coach of the Year, Per. Ich glaube, da hätte man Gordon Herbert schon immer noch weit vorne mit dabei. Ändert sich das aufgrund der letzten Wochen für dich?
Also da muss ich jetzt direkt nochmal reingucken in meine... Also ich habe 3 Namen. Es sind Coach Herbert, Coach Poupé und Coach Splitter. Mhm. Und ich glaube, dass wenn ich heute diesen Award vergeben müsste, wäre es immer noch Coach Herbert.
Wirklich?
Wow. Weil er noch, für mich, ist dieser Turnaround immer noch zu eklatant. Also, ein Kader, der vergleichbar oder schwächer ist als, sagen wir, als Hintergrund, letzte Trinkeria-Jahr, Pablo Laso, der Magier, der spanische Magier und jetzt Coach Herbert, ist das Produkt, was der FC Bayern aufs Parkett bekommen hat, bei allen Flaws und allem, was man so ein bisschen dran rumzippeln kann, ist das zu beeindruckend, wie er das rumgerissen hat. Das war genau der Wandel, den man sehen wollte mit Laso. Und wenn jemand wie Laso so krachend scheitert dabei, anders auszusehen, erfolgreicher zu sein, schneller zu sein, attraktiver zu sein. Und dann kommt danach jemand mit wenig Zeit aus den Olympischen Spielen und es sieht genau so aus, wie es in den ersten 15, 14 Spielen aussah, dann ist das für mich größer als ein Poupé, der von alle wir erwarten, eine Mannschaft, die 17. wird und die auch Aderlässe haben und die werden dann 14. Und auch ein Coach Splitter, der die Euroleague-Saison oder der was übernimmt, der eine perfekt funktionierende Maschine übernimmt und genau das beibehält. Auch, jetzt ziehe ich auch meinen Hut vor und ich glaube, da sind auch kleine Elemente noch neu dabei, aber das ist trotzdem am Endeffekt, übernimmt er ein Gerüst, das im Eurocup ein Spiel verloren hat. Und Poupé übernimmt was, wovon wir gesagt haben, das ist Grütze und das wird aber ganz gut. Immer noch unterdurchschnittlich, aber ganz gut. Und dann haben wir jemanden, der sagt, okay, wir hatten die letzten 2 Jahre waren grausam und jetzt ist es phasenweise ein Rausch gewesen. Und das ist für mich der Grund, warum der Award an Herbert ginge. Ja, vor ein paar Wochen wäre es vielleicht auch noch ein Trinkieri gewesen. Aber der hat jetzt, den kann man natürlich, muss man wahrscheinlich auch erwähnen, aber Stand heute, Januar irgendwas, ist es noch Herbert.
Ja, für mich ist dann doch die Leistung von Thiago Splitters Team zu beeindruckend, auch wenn man natürlich, ne, das ist immer so ein bisschen genau das gleiche Problem gab es damals, als Isalo weg war aus Kailsheim. Ich erinnere mich noch gut, dass man nicht weiß, wem kann man das denn jetzt zuschreiben. Das System wurde eingeführt von Isalo, jemand anders setzt das jetzt ebenso sehr gut um. Es ist immer ein bisschen unfair gegenüber dem neuen Coach. Für mich ist ein Eurocup-Team jetzt, stand jetzt in Heimvorteil in der Euroleague zu führen. Insane, unfassbare Leistung. Es ist nicht so, als ob sich dieses Team mit Superstars nachverstärkt hätte an allen Positionen. Und für mich dann tatsächlich noch den kleinen Schritt größer als Gordon Herberts Kampagne. Kann sich aber natürlich auch wieder ändern. Ne? Es ist so ein bisschen das Problem daran, ne? Ist auch das, was du schon gesagt hast. Wenn wir noch vor 3 Wochen drauf geguckt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich auch klar gesagt, Gordon Herbert. Dementsprechend schnell kann sich das Blatt dann auch wieder wenden, gerade wenn die Tabelle da so eng beisammen ist. Bei mir wäre es aber Stand jetzt eher Thiago Splitter. Für mich ist, ja, Poupé nett, aber zu wenig, um da oben mit anzuknüpfen in dieser Debatte. Was haben wir denn noch? Wir haben noch den Rising Star. Weiß nicht, ob du dir dazu Gedanken gemacht hast, aber...
Oh, nein. Erzähl mal, wen hast du denn da? Ich habe nur noch den Enttäuschendsten und den MVP, glaube ich.
Rising Star ist für mich Nadir Ifi und da gibt es auch gar keinen anderen Kandidaten, den ich sehe, so wirklich. Ich habe das Gefühl, die Liga wird älter. Ich habe keine belastbaren Zahlen dazu, aber irgendwie.
Der Rising Star ist aber so, was, U22 oder was ist der?
U23, ah, glaube ich. Ja, genau. Und es gibt gar keine, es gibt nicht viele Kandidaten einfach. Aber dann, die viel interessantere Kategorie ist sowieso the most disappointing player of the season so far. Pear, take it away.
Das ist jetzt, glaube ich, auch keine große Überraschung. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Ist vielleicht auch so ein bisschen Definitionsfrage, aber für mich ist es das Turkish Delight Furkan Korkmaz. Mhm. Du bist 27. Ja, auch die NBA-Tendenz war nicht fantastisch. Also wenn du quasi mit 20 oder mit 21 in Philly deine beste Saison spielst und da quasi Double-Digit-Scorer bist und du schießt 40% und dann irgendwie 2 Jahre später sieht das schon anders aus. Ist für mich ein 27-jähriger Spieler, der mal auch so was ganz anderer Look war als alles, was Monaco in ihren Reihen hat, dachte ich tatsächlich, das wäre ein Look, das wäre was, ein Element, auf das ich mich freuen würde, was ich gerne beobachten würde. Ich glaube, es waren 3 Spiele oder 4 Spiele mit 3 oder 4 Punkten im Schnitt, quasi durchgängig verletzt. Die Spiele gar keine Spannung, keine Aggressivität, kein so. Weiß ich nicht, war einfach wirklich unglaublich wenig und deswegen ist auch, wenn man jetzt auf EuroLeague.com nach seinem Namen eingibt, dann gibt es da nicht mal mehr ein Ergebnis, sondern der Mann ist schon wieder ein Bacizir und verdient woanders seine Brötchen. Das war schon wenig und es gibt andere Kandidaten, die auch wenig Angebot haben, aber das war, glaube ich, als Gesamt mediale Präsenz und Altersstruktur und dann wirklich tatsächlicher Output schon ziemlich grauenhaft.
Ich habe einen ganz anderen Ansatz, weil für mich Spieler, die neu in die Liga kommen, auch wenn Korkmaz nicht zählen, so wirklich, weil man bei NBA-Spielern ist immer so eine Wundertüte. Ne? Was war ich mir sicher, dass Jabari Parker, dass wir den nicht spielen sehen werden und dann war er richtig gut letzte Saison. Was war ich mir bei anderen schon sicher, was die für einen Impact haben werden. Deswegen bewerte ich das gar nicht so. Für mich sind es Spieler, die schon da waren und die einen rapiden Abstieg in ihrer Leistung erleben. Und für mich ist Kandidat Nummer 1 tatsächlich nach einiger Überlegung, vielleicht aber auch unfairerweise, Serge Ibaka. Jemand, der in der vergangenen Saison natürlich in einer ganz anderen Rolle beim FC Bayern Basketball dominiert hat, der bei Real Madrid kaum noch aufs Parkett kommt in letzter Zeit. Und Serge Ibaka ist natürlich schon ein bisschen ein älteres Semester, 35, hat ihn jetzt aber letztes Jahr auch nicht abgehalten. Ich weiß nicht, ob da der körperliche Zerfall dann so schnell geht, aber er sieht nicht mehr ansatzweise aus wie der Spieler, den wir gerade in der ersten Saisonhälfte letztes Jahr bei den Bayern hatten.
Ja, ich fand, also teilweise sahen seine Zahlen noch so aus, als würde er einfach zu wenig spielen. Also ich verstehe den Eye-Test auf jeden Fall, wirkt manchmal so ein bisschen desinteressiert, es sei denn, er hat wieder eine Chance mit Dylan Ossetkowski in den Ringkampf zu steigen. Das hat er, glaube ich, jetzt schon 2-mal gemacht dieses Jahr gegen Malaga. Aber ja, es wirkt so ein bisschen uninspiriert, aber über die ersten 15 Spiele hat er halt irgendwie 13 Minuten gespielt und hat irgendwie 7 und 5 noch gemacht. Und dann dachte ich bei guten Quoten, dachte ich mir, okay, wie enttäuschend kann das schon sein, wenn du halt wenig Minuten kriegst, aber da immer noch irgendwie eine Form von Output ist. Aber okay. Nee, kaufe ich dir ab.
Ja, Serge Ibaka.
Ja, du hast schon recht. Er war schon, einer der 3, 4 besten Center der Liga. Und jetzt ist er wirklich nur ein Afterthought, so ein keiner verschwendet einen Gedanke an Serge Ibaka in der EuroLeague dieses Jahr. Du hast schon recht,
Anderer Kandidat, by the way, aber da fand ich es ein bisschen schwer, weil dieser Downfall irgendwie sich jetzt schon länger hinzieht. Und also ich verstehe zumindest nicht, wieso. Man hört immer mal wieder, dass der Kerl vielleicht ein bisschen ein Headcase ist. Aber Tyler Dorsey, what happened? What happened?
Ja, ich finde tatsächlich, für mich sieht es nach was Physischem auch aus. Ja?
Ja.
Ich finde, guck ihn mal, such dir mal, weiß ich, bei Synergy 10 Isolations an und guck mal, wie viel Separation er bekommt. Das ist so, da fehlt so ein Umf, so bei den Bewegungen, wenn er sich abdrückt, keine Ahnung, gegen sein Momentum, sei es ein Stepback, sei es all diese Dinge, da fehlen einfach immer 20% Physis für mich.
Mhm. Ja, und, ja, möglich, ja.
Ja, du hast schon recht. Also für mich würde der rausfallen, weil ich tatsächlich dieses Jahr schon einfach so gut wie kaum noch große Erwartungen an ihn hatte.
Mhm.
Und deswegen kann er mich nicht verletzen.
Disqualifiziert sind natürlich alle Spieler, die irgendwie wegen Verletzungsproblemen jetzt in der aktuellen Saison rausfallen. Ja, das waren so meine Kandidaten. Ich hatte nicht so viele gute Kandidaten beisammen für die Kategorie, wie ich erhofft
hatte. Hast du ein MIP gehabt?
MIP ist für mich Carson Edwards.
Ah.
Und zwar ohne wirkliche Gegenwehr. Der einzige andere Kandidat, den ich dann noch in Betracht gezogen habe, da habe ich auch das statistische Profil mal gegeneinander aufgestellt, aber das würde jetzt, glaube ich, alles zu weit führen, wäre Nick Weiler-Babb, einfach nur wegen seines offensiven Zuwachses. Aber für mich ist Carson Edwards, wenn du von einem der ineffizientesten High-Volume-Shooter der Liga zu einem der effizienteren wirst mit der offensiven Last, dann musst du für mich der MIP sein. Weil das ist ja halt immer der Sprung, von dem man spricht. Ne? Es hilft weniger einem Team, wenn ein Spieler, der gar nicht gespielt hat oder 5 Minuten, jetzt 15 solide spielt, sondern wenn du einen Spieler hast, der letzte Saison schon einer deiner Go-To-Guys sein sollte, das nicht war, weil er da leistungstechnisch noch nicht hingehörte. Und jetzt ist er's, und jetzt ist er so wichtig in der Spitze, dann muss der Award an so einen Typen gehen für mich.
Finde ich fantastisch. Das Lustige ist, meiner wäre wahrscheinlich Devin Booker gewesen. Ja. Somit hättest du, also einfach weil da nochmal die Altersstruktur so verwirrend ist, wenn du mit 33 von deinem Karriereschnitt von 10 Punkten auf 15 Punkte steigst und noch athletischer aussiehst als sonst und einfach, glaube ich, einmal erst Single Digits gescored, eine fucking Bank. Und das in dem Alter ist für mich nochmal, drückt noch mehr, also einfach weil die Überraschung dann noch größer ist. Lustigerweise hättest du somit bei meinem Coach of the Year, Gordy Herbert, 3 Spieler, von denen du sagen würdest, das sind die Spieler, die sich in der Euroleague am meisten verbessert hätten.
Ja, das ist ein bisschen unfair, weil bei Paris können wir ja niemanden als MIP wählen, weil die alle nicht in der Euroleague gespielt
weil
haben.
Weil die alle, weil die alle natürlich auch vorher auf absolutem Top-Niveau waren und sich nach wie vor auf gleichem Niveau bewegen.
Wenn man sagen möchte, dann den Rookie of the Year, das wäre dann TJ Shorts. Und Kandidat Nummer 2, Nadir Yiffey, und Kandidat Nummer 3, also dann könnten wir es auch durchgehen.
Ja, du fließt dich natürlich jetzt in so kleine Tricks, aber.
Nein. Die semantischen Tricks kommen hier von Per Günther. Die semantischen Tricks sind die von Per Günther. Ich glaube aber auch, dass unsere Zuhörer da schlau genug sind, das selber zu erklären. da muss ich dir keine Erklärung liefern. Okay, der MVP. Big Time. Zum Abschluss, Per.
Da sind wir endlich mal, glaube ich, in gegenseitigen Lagern. Für mich ist es Kendrick Nunn. Einfach weil folgender. Für mich ist Kendrick Nunn der Unterschied zwischen eine Mannschaft ist sehr gut oder eine Mannschaft gewinnt den Titel. Für mich ist er der Spieler, der den Titel gewinnt. Und das ist einfach, für mich, die Statistiken sind so brutal, die Performances von beiden Spielern, von TJ Shorts oder von Kendrick Nunn, die beiden würde ich jetzt mal heranziehen, sind so außergewöhnlich und großartig. Du kannst darin rumspielen. Wir haben ja so in den Cases so ein bisschen was gemacht. Der eine legt auch noch 7, scored quasi genauso gut, aber legt noch 7,5 Assists dazu aus. Auf der andere ist zumindest von der Vorwurflinie sicher und ich weiß, wenn ich ein Spiel zumachen muss, dann kann ich erleichtert sein, wenn er in der Linie steht, weil Kendrick Nunn halt 90% wirft statt 68%. Das ist alles kann man irgendwie so machen. Ich glaube nicht, dass Paris das Ding gewinnt. Deswegen ist für mich TJ Shorts der Unterschied zwischen 10. Platz und 4. Platz und das ist fantastisch. Für mich ist bei Panna Kendrick Nunn der Unterschied zwischen 5. Platz und sie gewinnen das Ding und das ist für mich wertvoller. Und deswegen ist Kendrick Nunn mein MVP.
Ja, da machst du natürlich was man aus meiner Sicht unter Todesstrafe nicht machen darf, nämlich einen Regular Season Award verwechseln mit einem Playoff Award. Für mich ist es TJ Shorts. Ganz einfach, weil dieses Team nicht funktionieren würde im Kern ohne ihn. Ne? Maodolo und Yiffey in allen Ehren, aber es ist die Engine. TJ Shorts ist so, wie wenn du aus deinem Auto den Motor rausschneiden würdest. Es ist wie wenn du Magnus Carlsen die Springer nimmst oder was auch immer. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ohne TJ Shorts funktioniert diese Mannschaft nicht mehr. Und ich glaube auch mit keiner anderen Art von Point Guard funktioniert diese Mannschaft mehr, die derzeit Heimvorteil hat, nochmal in der Euroleague, eher mit überragender Effizienz, die wir bereits ja vorhin in dem Teil abgefeuert haben. Sie sind außerdem, wenn ich, ich muss nochmal hier die Standings aktualisieren, ob ich irgendeinen Knick in der Optik habe, aber sie sind ein Spiel hinter Panna, also das bedeutet, für mich ist die Bilanz im Prinzip gleich auf, das heißt Regular Season Unterschiede macht kaum einen Unterschied oder keinen Unterschied, und da ist TJ Shorts tatsächlich für mich der Spieler, der den größte, meine Frage, die ich mir stelle, ist, könnte Panathinaikos, wenn Kendrick Nunn ausfällt für 4 Wochen, auf ähnlichem Level weiterspielen? Und das ist meine Antwort, ja klar. Könnte Paris auf ähnlichem Level weiterspielen für 4 Wochen ohne TJ Shorts unter keinen Umständen?
Ich würde es nicht ganz so extrem. Ich kann mich an den 30 Punkte von Maodo Lo erinnern, als TJ Shorts ausgesessen hat.
Bei einer Niederlage.
Niederlagen gegen Real Madrid. Ich weiß auch, dass der MVP jetzt natürlich dafür sorgen sollte, dass Paris jetzt nicht 3-4 Spiele hintereinander verliert sollte, was sie de facto getan haben. Am Ende ist es, argumentiere ich, für den besten Spieler der Liga bei der besten Mannschaft der Liga. Aktuell. Und natürlich, du sagst, es ist illegal, dass ich das noch im Kopf habe, aber mein Geist ist schwach und ich habe gesehen, dass er der Unterschied war zwischen einer Mannschaft, wo nichts zusammengeht, und er kommt zu Panathinaikos und ich habe die Doppelfaust von Ataman gesehen. Das heißt, für mich ist er dieses Jahr der MVP und ich bin mir auch fast sicher, dass er diesen Award auch in die Luft strecken wird, wann immer die reguläre Saison endet. Und bei allen Votern wird genau das Gleiche im Kopf sein wie bei mir. Es wird ein bisschen illegal, es wird sich ein bisschen falsch anfühlen, aber man geht nie ganz falsch damit, bester Spieler, bester Mannschaft. Aber was ist für dich aktuell, hands down, jetzt gerade, Final Four geht morgen los, wer wäre für dich Favorit? Hast du eine beste Mannschaft im Kopf?
Ja, Panathinaikos. Okay. Ja, ganz eindeutig. Ja, Panna und für mich auch, also Panna und Olympiakos, wie vor der Saison schon, auch immer noch die beiden. Ich bin so langsam immer in meiner Anpassung von Evaluationen. Ich kann Paris da immer noch nicht sehen. Aber auch bei Monaco. Bei Monaco geht es mir so wie mit dem Miami Heat über Jahre in der NBA. Dass ich bis zum letzten Spiel, also die könnten die Finals gewinnen und den Pokal in die Luft stecken. Und ich bin so, irgendwie, weiß ich nicht, sehe ich nicht.
Fair.
Also für mich sind es Olympiakos, Panna, ich glaube Real kommt nochmal und Fena, wenn die irgendwann mal ihre Mannschaft zusammen haben könnten.
Oh, Wade Baldwin, also doch. Aha.
Ja.
Du bist also wirklich ein...
Na, sie brauchen halt Entlastung von der Guard-Position irgendwann mal für die wirklich guten Spieler in diesem Team, wie Nigel Hayes-Davis zum Beispiel.
Dann haben wir es doch. Du wolltest noch auf was Geiles hinweisen.
Ich wollte noch hinweisen auf, was Geiles, an dem du beteiligt warst natürlich, Per. Ist ja all over the place. Ihr habt ja auch einen Podcast aufgenommen. Ihr wart in Istanbul auf dem Roadtrip, du und Benny. Und ab morgen gibt's das Ganze dann bei magentasport.de, sowohl da als auch bei YouTube. Und natürlich wird man überall noch in allen möglichen Outlets und in allen möglichen Sendungen darüber informiert werden, wo man das am besten angucken kann. Mit dir und Benny.
Ja, ich musste kurz, bei meiner Rückreise aus Istanbul musste ich kurz an dich denken, weil ich glaube, ich habe die türkische Version von dir 50 Jahre älter als Taxifahrer erlebt. Ich bin eingestiegen in ein Taxi mit ein bisschen Zeitdruck zum Flughafen und der Mann hat mir viel zu viele Späße, also hat ständig irgendwelche Jokes gemacht, hat mir dann auch gesagt, ich kann nicht mit Karte bezahlen. Und nachdem ich ihm 5-mal gefragt habe, kann ich mit Karte zahlen? Ich gesagt, kannst du auf keinen Fall, aber ich kann nicht zum so einen Bankautomaten fahren. Hat er so mit lustigen Späßen unterlegt. Dann dachte ich, nein, das tue ich nicht. Dann hat er irgendwann gesagt, doch, du kannst doch mit Karte bezahlen. Und dann ist er einfach.
Das klingt alles genau nach mir, ja. Klingt,
ja, wirklich. Ja. Und dann ist er genau, jetzt wirst du dich wiedererkennen. Er ist einfach kurz vorm Flughafen zur Tankstelle gefahren und dann hat er mich aufgefordert, mit reinzukommen, und er hat einfach 20 Packungen Zigaretten gekauft, die ich ihm dann mit Karte bezahlen sollte. Und dann war das seine Version. Also dann den Rest hat er mich dann natürlich, also dann nur noch buxiert. Und da dachte ich, das wäre ein klassischer Basti Ulrich. Solltest du jemals Taxi fahren, sehe ich auch dich, dass du dich quasi einfach nur in Zigaretten bezahlen lassen würdest.
Da bin ich viel zu gut vorbereitet dafür. Ich würde natürlich einen Kartenleseautomaten haben. Und außerdem habe ich auch immer 25 Schachteln Zigaretten irgendwo versteckt. Die gehen mir wirklich nie aus. Aber cool. Schön, dass du an mich denken musst beim Typen, der Taxi fährt und raucht. Das sind meine zwei Marker
und
für dich.
Witze gemacht hat? Das auch?
Also aber das Humor, bin ich ja gar nicht. Ich bin ja gar kein so ein. Aber ich bin kein Alltagshumor. Ich bin auch kein Prankster. Ich bin auch kein so Mensch hier, Finger im Ohr. Mm. Ne, ist nicht so meins.
Okay.
Ich spare mir das auf. Ich habe noch einen letzten Shoutout. Jetzt haben wir einen Shoutout gemacht für unser Produkt. Ich möchte noch hinweisen auf für alle, die noch lesen können, was unter Basketball-Podcast-Hörern hoffentlich noch viele sind und die ein bisschen Geld übrig haben. Ihr könnt euch die FAZ von heute, vom 8. Januar kaufen. Christopher Melzer, der war auch hier schon mal im Podcast zu Gast, fantastischer Journalist, mit einem langen Artikel über Abu Dhabi und die Euroleague in Abu Dhabi. Sehr interessant, sehr lesenswert. Oh, wow. Kleiner Lesetipp noch für alle.
Also muss ich die physische kaufen oder kann ich das irgendwo digital?
Das kann man mit Sicherheit auch digital, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber das kriegt ihr schon raus.
Nun denn, schöner Hinweis.
Leute, bis zum nächsten Mal.
Ich hatte kurz Schiss, dass du Christoph Metzelder da ausschauten wolltest in diesem Podcast und da hatte ich tatsächlich ein starkes Veto eingelegt.
Nee, danke. Aber das stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen, dass du verhängnisvolle Ähnlichkeit bei diesem Namen. Christopher Melzer. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Per, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.